Ja, ich freue mich wie immer wieder mal hier zu sein. Ich glaube es manchmal selber nicht, dass ich schon so lange in Israel bin. Ja? 43 Jahre werden es dieses Jahr. Ja, das Lied, das wir als Gemeinde gesungen haben, hat eigentlich wunderbar gepasst zu meiner Botschaft, ist eigentlich schon alles gesagt. Ja, mein Thema ist ja Israels Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Alexander Schick hat gesprochen über so 2000 Jahre. Ja? Ich spreche heute über 3500 Jahre und noch die Zukunft. Ja? Also ich brauche mindestens 3 Stunden. Ja? Ja, wir haben das Kapitel 20 von Hesekiel zugrunde gelegt. Und ich habe hier nur zu euch für eure ein bisschen Unterstützung ein paar Punkte aufgeschrieben, dass ihr besser folgen könnt. Und es wäre sehr gut, dass diejenigen, die die Bibel dabei haben, Hesekiel Kapitel 20 aufschlagen. Natürlich besonders die, die Übersetzung haben, dass sie wirklich folgen können. Ja? Es ist eine harte Botschaft, dieses Kapitel. Und es ist für uns auch wichtig, die Geschichte Israels von dem göttlichen Standpunkt, von der göttlichen Sicht aus zu sehen, wie Gott sie sieht. Und da in Hesekiel 20 kommen die Ältesten Israels zu Hesekiel und fragen ihn um die Zukunft. Eigentlich eine schöne Sache. Ja? Endlich kommen sie und wollen von Gott die Zukunft wissen. Und sie kriegen von dem Propheten Hesekiel eine barsche und harte Antwort. Ja, da steht in Vers 3 und 4, Menschensohn, rede zu den Ältesten Israels und sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, um mich zu befragen seid ihr gekommen? So wahr ich lebe, wenn ich mich von euch befragen lasse, spricht der Herr, Herr. Willst du sie nicht vielmehr richten? Willst du richten, Menschensohn? Die Gräuel der Väter lass sie erkennen. Eine harte Antwort, ja. Jetzt endlich kommen sie und wollen von Gott die Zukunft wissen und sie kriegen eine harte Abfuhr. Warum? Gott erinnert sie in Vers 5 an seine wunderbaren Taten. Ja? Also ich denke, für die Kinder in der Kinderschule, die Geschichten der 10 Plagen in Ägypten sind ja so eindrücklich für die Kinder. Und sie machen auf die ganze Welt bis heute einen Eindruck. Was hat Gott da getan? Ja? Und so erinnert er sie an seine Taten in Ägypten. Vers 5. Sage ihnen, so spricht der Herr, Herr, an dem Tag, als ich Israel wählte, da erhob ich meine Hand, der Nachkommenschaft des Hauses Jakobs zum Schwur und gab mich ihnen im Land Ägypten zu erkennen und erhob meine Hand ihnen zum Schwur. Ich bin der Herr, euer Gott. Also ich sehe schon nicht mehr so klar, also brauche ich die Brille. 10 Plagen sind über Ägypten gekommen. Sie sind durchs Schilfmeer gezogen. Fantastische Wunder haben sie erlebt. Sie waren auserwählt und bevorrechtet, die Wunder Gottes auf einmalige Art zu erleben. Und was hat's gebracht? Sie haben Gott beleidigt. Nicht nur das. Gott erinnert sie. Er ruft ihnen auf liebevolle Weise seine wunderbaren Taten in Ägypten ins Gedächtnis. Vers 6. An jenem Tag erhob ich für sie meine Hand zum Schwur, dass ich sie aus dem Land Ägypten herausführen würde, in ein Land, das ich für sie ausgekundschaftet hatte. Also Gott hat es selbst ausgekundschaftet. Für was haben die überhaupt Kundschafter ins Land geschickt? Das war eine Beleidigung für Gott. Er hat ihnen doch das Land verheißen. Für was brauchten die Kundschafter auszusenden? Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Die Zierde ist es unter allen Ländern. Also ich hatte gerade eine Teilnehmerin aus der Schweiz, die sagte, das kann ich nicht verstehen. Warum hat Gott dieses Land erwählt? Da ist ja alles Wüste und die Schweiz wäre doch viel schöner, ja? Aber ihr merkt es ja, schon 2 Monate regnet es hier. Das haben wir zum Glück nicht in Israel. Und das ist 3500 Jahre mindestens her, als Gott das Land ausgekundschaftet hat. Da hat es noch ganz anders ausgesehen. Es ist inzwischen verödet, das Land. Und Gott will es wiederherstellen, wie es einmal war. Gott versprach ihnen, ein wunderbares Land zu geben. Und in Vers 7 hat er ihnen verheißen, ihr Gott zu sein. Und ich sprach zu ihnen, werft die Scheusale weg, an denen eure Augen hängen, und macht euch nicht mit den Götzen Ägyptens unrein. Ich bin der Herr, euer Gott. Also es hatte eine Bedingung, dass er der Herr, ihr Gott ist. Sie sollten die Götzen Ägyptens wegwerfen. Also das ist ein bisschen was Neues für uns. Die hatten alle so schon sich der Kultur Ägyptens angepasst. Die hatten alle schon die Götzen Ägyptens auch in ihren Häusern. Ja? Vers 8. Aber sie waren widerspenstig gegen mich. Widerspenstig. Und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale weg, an denen seine Augen hingen, und die Götzen Ägyptens verließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Aber, dann kommt immer das göttliche Aber, Vers 9. Aber ich handelte gnädig um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, in deren Mitte sie waren und vor deren Augen ich mich ihnen kundgegeben hatte, indem ich schwor, sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Also Gott hat ja geschworen, sie herauszuführen. Wie sollte er jetzt seinen Schwur brechen? Gott bricht keinen Schwur, obwohl sie ihn zum Zorn gereizt haben. Er ist gnädig. Vers 11 und 12. Und ich führte sie aus dem Land Ägypten und brachte sie in die Wüste und gab ihnen meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen, ließ ich sie wissen, durch die der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, dass sie zum Bundeszeichen seien zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Also es ist ja einmalig, ja? Seine Rechtsbestimmungen, damit sie leben würden, Leben haben, durch seine göttlichen Rechtsbestimmungen. Vers 13. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste. Sie lebten nicht in meinen Ordnungen und verwarfen meine Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Sabbate entweihten sie. Da gedachte ich, meinen Grimm in der Wüste über sie auszugießen, um sie zu vernichten. Und jetzt kommt wieder das göttliche Aber. Vers 14. Aber ich handelte gnädig um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Also wenn wir das jetzt alles heute so durchnehmen, und darum habe ich diese Verse gewählt am Anfang, die Nathanael gelesen hat, es ist uns alles zum Vorspiel geschehen, ja, dass wir nicht uns erheben über Israel, ja. Das ist der Mensch. Und es ist traurig, das alles zu sehen. Ja? Er war weiterhin gnädig mit ihnen. Vers 15 und 16. Doch auch erhob ich ihnen meine Hand in der Wüste zum Schwur, dass ich sie nicht aus dem Land bringen würde, das ich ihnen gegeben hatte, dass ich sie nicht in das Land bringen würde, das ich ihnen gegeben hatte, das von Milch und Honig überfließt. Die Zierde ist es unter allen Ländern. Schönste Land der Welt. Und so hat Gott sie, alle die über 20 Jahre, von 20 an und darüber, sind sie alle in der Wüste gestorben und sie mussten 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Eben, ich habe schon gesagt, sie haben Kundschafter ausgesandt. Für was überhaupt? Das ist auch interessant. Sonst hat Mose immer Gott gefragt, ja? Aber hier hat Mose nicht Gott gefragt, ist es gut, dass wir Kundschafter aussenden? Es steht nur, und Mose fand es gut, ja? Also auch Mose, er sagt auch später, ihr habt mich auch zum Zorn gereizt, ja? Und er hat Sachen gesagt und getan, die er eigentlich nicht tun wollte, ja? Also man kann ja auch so geärgert werden, ja? Ärgernisse werden kommen, was machen wir mit ihnen, ja? Vers 17. Aber ich war ihretwegen betrübt, so dass ich sie nicht vernichtete. Und ich machte mit ihnen kein Ende in der Wüste. Also das ist schon bewegend. Zu hören, Gott war ihretwegen betrübt, ist er nicht oft auch. Also wenn wir heute in die christliche Welt schauen, ich denke, Gott ist mehr als betrübt. Es sieht ja furchtbar aus. Ja? Und Gott sagt, ich habe kein Ende mit ihnen gemacht. Also Gott hat ja Mose gesagt, die Geschichte mit dem goldenen Kalb, lass mich, dass ich dieses Volk verderbe und ich will dich zum großen Volk machen. Ja, was hätten wir gesagt? Ja Gott, du hast immer gute Ideen. Gute Idee, mach das. Ja? Nein, es heißt, Mose war der demütigste Mann, der je lebte. Ja? Er hat gesagt, wie kannst du das tun? Was werden die Nationen sagen? Was werden die Ägypter sagen? Er hat sie in die Wüste gebracht, um sie dort umzubringen. Ja? Und Gott hat sich umwenden lassen. Vers 18 bis 20 heißt es, wir wollen das nicht in nicht alles lesen, dass Gott auch dann die Söhne gewarnt hat, ja, also die unter 20 waren, ja. Nehmt euch ein Vorbild, was mit den Vätern geschehen ist, ja. Aber auch das hatte nicht geholfen. Vers 21. Aber auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich. In meinen Ordnungen lebten sie nicht und meine Rechtsbestimmungen bewahrten sie nicht, sie zu tun. Durch die doch der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Sabbate entweihten sie. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden in der Wüste. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht auf Israel herumhacken, sondern wollen das uns zum Vorbild nehmen. Ja? Wie sieht es in der christlichen Welt aus? Wie sieht es bei uns aus? Ja? Wir müssen uns immer wieder prüfen. Vers 21, Vers 3, wir müssen weitermachen, Entschuldigung. Trotzdem hat Gott kein Ende mit ihnen gemacht. Vers 22. Aber ich wandte meine Hand zurück und handelte gnädig um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Also Gott dachte immer wieder an das, was er gesagt hatte, was er geschworen hat zu tun. Gott kann das, was er geschworen hat, nicht ändern, ja. Er hätte zwar, nun gut, Mose war auch ein Nachkomme des Volkes Israel, ja, so hätte er die anderen da umbringen können und Mose zum großen Volk machen. Aber was hätten die Nationen gesagt? Er war nicht fähig, sie ins Land zu bringen. Er hat sie umgebracht in der Wüste. Vers 23 und 24. Doch auch erhob ich ihnen meine Hand in der Wüste zum Schwur, dass ich sie unter die Nationen versprengen würde und sie in die Länder zerstreuen würde, weil sie meine Rechtsbestimmungen nicht taten und meine Ordnungen verwarfen und meine Sabbate entweihten und ihre Augen hinter den Götzen ihrer Väter her waren. Und auch ich gab ihnen Ordnungen, die nicht gut waren. Nein, das ist der nächste. Also er gab ihnen Rechtsbestimmungen, nachdem sie leben konnten. Aber jetzt hat Gott geschworen. Das ist nun eine ganz interessante Aussage in Vers 23 und 24. Hier in diesem Stadium hat Gott schon geschworen: Ich will sie zerstreuen unter alle Nationen. Ja, wir haben immer wieder die Frage der Prädestination. Ja? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass Gott jemand zur Verdammnis bestimmt hat. Das kann nicht sein. Aber hier sehen wir, an Israel haben wir das beste Beispiel. Das gibt Dinge, die hat Gott so festgelegt. Aber nicht ohne Begründung. Es hat immer eine Begründung. Und das war hier die Begründung ist, ihr wiederholter Ungehorsam. Nachdem Gott auf wunderbarste Weise sich an ihnen bezeugt hatte, hatten sie sich trotzdem wieder abgewandt und den Götzen zugewandt. So dass Gott schon in diesem Stadium geschworen hat, ich werde sie zerstreuen unter alle Nationen. Vers 25. Und auch ich gab ihnen Ordnungen, die nicht gut waren, und Rechtsbestimmungen, durch die sie nicht leben konnten. Habt ihr sowas schon in der Bibel gelesen? Also das Interessante war, es hat bei mir lange Zeit gedauert, bis ich darauf kam, was ist hier gemeint, ja? Ich habe verschiedene Bibeln nachgeschaut, keine hatte eine Parallelstelle. Was ist damit gemeint? Bis ich dann darauf kam, das ist 3. Mose 26, Vers 1 bis 46. 3. Mose 26, dieses bekannte Kapitel, und es ist ein sehr wichtiges Kapitel. Gott hat ihnen vorgelegt, den Segen, ihr werdet das höchste Volk sein. Ich werde euch segnen über alle Völker und so weiter. Aber es gab eine Bedingung, wenn ihr mir gehorsam seid. Und dann kommt die Strafe. Wenn ihr mir nicht gehorsam seid, will ich euch strafen. Und wenn ihr mir immer noch nicht gehorcht, werde ich euch noch schlimmer strafen. Das wird 5-mal wiederholt. Noch 7-mal schlimmer. Noch 7-mal schlimmer. Und so weiter, ja. Und dann steht am Ende von Kapitel 26, der letzte Vers, und das ist jetzt sehr wichtig. Das sind die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen und die Gesetze, die der Herr zwischen sich und den Söhnen Israel auf dem Berg Sinai durch Mose gegeben hat. Also diese Segens- und Fluchbestimmungen gehören zum Gesetz. Ja? Das ist wichtig zu erkennen. Aber eigentlich musste das nicht sein. Ja? Aber wir sehen ganz klar, der dauerhafte Besitz des Landes Israel, des verheißenen Landes, hat Bedingungen gehabt. Ja? Und wir wollen da noch lesen, Vers 44 aus 3. Mose 26, Vers 44 und 46 haben wir schon gelesen. Noch 44. Aber selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verwerfen und sie nicht verabscheuen, ein Ende mit ihnen zu machen, meinen Bund mit ihnen ungültig zu machen. Warum? Denn ich bin der Herr, ihr Gott. Gott hat geschworen. Den Schwur wird er halten, aber wie er ihn erfüllt, das hängt von uns ab, denn von dem Menschen. Ist er Gott gehorsam, dann kommt der Segen. Gott kommt immer zum Ziel, ja? Gott hat ein Ziel festgestellt. Immer wieder haben wir in der Bibel das Ende, dann, in den letzten Tagen und so weiter. Das Ende hat Gott festgestellt. Aber der Weg dorthin liegt an uns. Es gibt den geraden Weg des Gehorsams und des Segens. Oder den krummen Weg des Ungehorsams und des Fluches. Aber Gott kommt zum Ziel. Das ist eindeutig. Und so, von daher können wir sagen, es gibt eine Prädestination. Aber Gott hat niemand zur Verdammnis bestimmt. Das kann nicht sein. Es liegt am Menschen zu wählen. Wähle heute, wem ihr dienen wollt. Ist es Gott oder ist es der Ungehorsam? Gehorsam, Gott gehorsam zu sein oder ihm ungehorsam zu sein? Es liegt an uns. Zurück zu Hesekiel 20. Verse 26 bis 31. Israel verübte im Laufe seiner Geschichte die schlimmsten Gräuelsünden. Sie opferten die erstgeborenen Knäblein, welche eigentlich Gott geweiht sein sollten, den Götzen. Stellt euch vor. Wie kann man sowas machen? Also Gott hat bestimmt, alle erstgeborenen Knäblein, die gehören mir. Die gehören mir. Weil in Ägypten wurde alle Erstgeborenen getötet durch Gott. Und jetzt sollte Israel alle erstgeborenen Knäblein Gott weihen und sie auslösen durch ein Auslöseopfer, durch ein Lamm, eine Ziege oder durch die armen Leute, durch zwei Turteltauben. Ja? Und jetzt, was haben die gemacht? Die haben ihre neugeborenen Knäblein dem Götzen verbrannt. Gibt es einen schlimmeren Gräuel als so etwas? Vers 26 und 31 wollen wir lesen. Und ich machte sie durch ihre Gaben unrein, indem sie alle Erstgeburt des Mutterleibes durch das Feuer gehen ließen, damit ich ihnen Entsetzen einflößte, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin. Und Vers 31. Ja, indem ihr eure Gaben darbringt und eure Söhne durchs Feuer gehen lasst, macht ihr euch unrein bis heute an all euren Götzen. Da sollte ich mich von euch befragen lassen, Haus Israel. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich von euch befragen lasse. Das heißt, es ist euch alles gesagt. Ihr braucht nicht zu kommen, um mich zu fragen. Ihr wisst alles, ne? Ihr wisst alles. So ist es auch mit den Christen. Ja? Wann wollen die immer wieder, plötzlich soll Gott dann verantwortlich sein, wenn es ihnen schlecht geht. Wo war Gott? Warum es mir so dreckig geht? Ja? Und so weiter. Der Gehorsam Gott gegenüber ist äußerst wichtig, dass wir ihn aus Liebe gehorsam sind. Leider nahm Israel immer wieder die Nationen zum Vorbild und nicht Gott und sein Wort. Vers 32. Und was in eurem Geist, das ist noch etwas, vor das wir haben nicht alle Verse gelesen, dass sie auch auf allen Höhen geopfert haben, den Götzen, was Gott ihnen verboten habe. Das sollt ihr nicht tun. Ihr kommt zu dem Ort, den ich erwähle. Da sollt ihr eure wohlgefälligen Opfer mir bringen. Vers 32. Und was in eurem Geist aufgestiegen ist, soll niemals geschehen, dass ihr nämlich sagt, wir wollen sein wie die Nationen und wie die Geschlechter der Länder, um in Dienst von Holz und Stein zu stehen. Wer ist heute Israels großes Vorbild? Also, ich lebe ja in Israel, ja. Also, die USA ist immer der Maßstab, ja. An der USA wird alles gemessen. Wir wollen sein wie die größte Nation der Welt. Ja? Daraus wird nichts. Es wird nichts daraus werden. Was in eurem Geist aufgestiegen ist, soll niemals geschehen. Gott hat das Volk Israel zu etwas anderem bestimmt. Es soll sein Volk sein, das ihm willig dient. Und das ihn lieb hat und ihm gehorsam ist. Das ist die Bestimmung Israels. Gott hat dieses Streben Israels im Laufe der Jahrhunderte wiederholt zunichte gemacht. Vers 33. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich nicht mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm als König über euch herrschen werde. Wer ist der König Israels? Gott ist der König Israels. Und was ist mit dem jüdischen Volk während den Jahrhunderten geschehen? Schlimmstes. Wer war der König? Gott selber. Mit harter Hand hat er über, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm und ausgegossenem Grimm hat er über sie geherrscht. Warum? Es soll nie dazu kommen, dass sie das, was in ihrem Geist aufgestiegen ist, werden. Wir wollen sein wie die Nationen. Ja? Wir könnten, eben, ich brauche ja 3 Stunden. Ja? Es gäbe noch viel zu sagen zu diesen Themen. Ja? Aber, Vers 34, sagt Gott, Gott würde sie wieder, jetzt, Entschuldigung, Vers 34, und ich werde euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm sammeln, herausführen. Das ist einer der, oder fast der einzige, ich würde sagen, es ist der einzige Vers, wo wir in der Prophetie den Staat Israel sehen. Der einzige Vers. Wie ist es gekommen zum Staat Israel? Gott hat sie herausgeführt mit starkem Arm, mit ausgegossenem Grimm. Es gibt noch 2 Verse, Hesekiel 38, Vers 8 und 12, wo wir auch den Staat Israel sehen. Wenn der Überfall kommen wird von Gog aus dem Lande Magog, da heißt es, wird kommen über das Volk, das still und sicher wohnt, das herausgeführt ist aus den Nationen und sich geschickt hat, die alten zertrümmerten Städte wieder aufzubauen und jetzt steht alles festgebaut. Und was haben sie noch? Sie haben sich Viehbestand angeschafft, ja? Also, das wissen die meisten nicht. Die israelischen Kühe haben die Welthöchstleistung in Milch. Also, das jüdische Volk in diesem dürren Land, ja? Wie konnte Gott so ein schreckliches Land auserwählen, ja? Es ist ja nur Wüste, ja? Aber Gott sagt, nein, es ist ein Land, darin Milch und Honig fließt. In Israel wird am meisten Milch produziert auf eine Kuh und Honig gibt es auch im Überfluss. Gerade jetzt in der Archäologie haben wir gesehen, ja, dass schon in alter Zeit da viel Honig produziert wurde. Also wir sehen, ja, das stimmt. Also da sehen wir den Staat Israel. Aber Gott, es geht noch weiter. Das ist nicht Ende. Ja, es gibt viele Juden, die fragen, ja, ist das jetzt eigentlich alles gewesen? Gott hat uns zurückgebracht ins Land, ja und jetzt? Und vielen taugt es, nein, da kommt noch ganz etwas anderes. Ja, viele wollen heute sein wie die Nationen, ja, ihr habt ja gehört, Tel Aviv, die Welthauptstadt der Homos, ja, sind doch stolz darauf, ja. Es ist eine unerhörte Sache, ja. Wir wollen sein wie die Nationen. Von wo hat es angefangen, die ganze Homo-Geschichte? Von San Francisco, von Kalifornien, über die ganze Welt. Ja? Wir wollen sein wie die Nationen. Vers 35 und 36. Und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen, von Angesicht zu Angesicht. Wie ich mit euren Vätern ins Gericht gegangen bin, in der Wüste des Landes Ägypten, ebenso werde ich mit euch ins Gericht gehen, spricht der Herr, Herr. Also da kommt noch etwas, ja? Jetzt sind wir bei der Zukunft. Er will sie in die Wüste führen. Und was wird er dort mit ihnen tun? Also, es gibt jetzt Parallelstellen dazu. Wir werden die später lesen. Ja? Nicht nur Hesekiel redet davon, er will sie in die Wüste führen. Auch Jeremia, Hosea und die Offenbarung reden davon. Ich werde sie in die Wüste führen. Ja? Das steht noch bevor. In der Wüste wird zukünftig die große Scheidung kommen. Vers 37 und 38. Das war nicht die letzte Rückführung, die jetzt geschehen ist. Ja? Die eigentliche kommt noch. Vers 37 und 38. Und ich werde euch unter dem Hirtenstab hindurchziehen lassen und euch abgezählt hineinbringen. Und ich werde von euch ausscheiden, die sich empörten und mit mir brachen. Ich werde sie aus dem Land ihrer Fremdlingschaft herausführen. Aber in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Also, sie müssen nach Offenbarung 12 fliehen noch. Wohin? In die Wüste. Ja? Also der Süden des Landes Israel ist ja Wüste. Ja? Sie werden fliehen in die Wüste. Im Süden, unbewusst, weil im Norden alles so dicht besiedelt ist, tut man alle Militärlager und alle militärischen Installationen systematisch in den Negev verlegen. Im Negev, da sind die Atombomben gelagert, in Dimona. Im Negev sind die großen militärischen Flughäfen. Dahin werden sie fliehen. Und Gott wird sie dort beschützen und bewahren. Und was noch? Werden wir später noch lesen, in der Offenbarung steht es. Was steht dort noch? Was wird er sie 3,5 Jahre versorgen, ernähren? Ja, in der Wüste gibt es doch kein Essen, ja? Also ich bin zu der Überzeugung gekommen, ich weiß nicht, ist einfach eine These, eine Theorie, Gott wird das Wunder des Mannas erneuern. Sie wird sie durch Manna versorgen, die 3,5 Jahre. Und dann werden sie erkennen, er ist der wahre Herr. Ja, die modernen Theologen, ich kann mich erinnern, im Religionsunterricht in der Schweiz, da wurde eine schöne Theorie gebaut. Da gab es so Bäumchen, ja, so Sträucher, und jeden Morgen lagen da unter den Sträuchern Körner, ja. Und die hat man gesammelt, ja. Aber warum hat es dann am Schabbat keine gehabt? Kann man das erklären? So sucht der Zweifel sucht immer eine Erklärung. Aber es war ein Wunder Gottes. Und ich denke, die Wunder Gottes werden auf einmalige Weise nochmal kommen, um sein Volk zu ihm zurückzuführen. Wir haben die nationale Wiedergeburt Israels hinter uns. Aber da kommt noch eine geistliche Wiedergeburt. Die wird noch schmerzhafter sein. Vers 39. Ihr aber Haus Israels, so spricht der Herr, Herr, geht doch hin, dient dann jeder seinen Götzen. Aber nachher sollt ihr nicht wirklich auf mich hören? Dann werdet ihr auf mich hören. Also Gott sagt, ach, geht doch hin. Was seid ihr gekommen, mich zu fragen? Ihr werdet ja doch nicht tun, was ich euch sage. Geht hin und macht weiter, so wie ihr bisher gemacht habt. Bis zum Ende. Ja? Dann werdet ihr dahin, dann werdet ihr hören. Erst wenn diese schrecklichen Dinge der Endzeit kommen werden, dann werdet ihr hören. Ja? Noch einmal der Vers. Ihr aber Haus Israels, so spricht der Herr, Herr, geht doch hin, dient dann jeder seinen Götzen. Aber nachher solltet ihr wirklich nicht auf mich hören? Dann werdet ihr meinem heiligen Namen nicht mehr entweihen und mit euren Gaben und euren Götzen. Denn auf meinem heiligen Berg, auf dem hohen Berg Israel, spricht der Herr, dort wird mir das ganze Haus Israel insgesamt dienen. Dort werde ich sie wohlgefällig annehmen und dort werde ich eure Hebopfer einfordern und die Erstlinge eurer Geschenke, all eure heiligen Gaben. Also die zukünftige, Gott wohlgefällige Annahme steht noch aus. Es wird ein dramatisches Ereignis sein, aber nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben. Es kurz zu streifen. Ich habe mich sehr beschäftigt mit der Offenbarung. Und in Offenbarung 17 ist die Rede von der Frau oder dem Weib. Und da ist auch die Hure. Ist das dasselbe? Heute denke ich, nein. Das Weib, die Frau, ist Israel, meine ich. Und die Hure ist das abgefallene Christentum. Das, was hier Gott sagt in Vers 39, können wir sagen, das gilt bis zum Ende. Was seid ihr gekommen, mich zu fragen? Ja? Ihr wisst doch den ganzen Ratschluss Gottes. Ihr braucht mich nicht befragen. Ja? Das gilt auch für uns. Ja? Was brauchen wir, den Herrn zu befragen? Wir haben hier den ganzen Ratschluss Gottes. Ja, es gibt immer solche, die haben wieder extra Offenbarungen. Ja? Brauchen wir die extra Offenbarungen? Wir haben so viele da drin, wir werden gar nicht mit denen allen fertig, die wir hier haben. Ja? Es ist uns genug gesagt. Ja? Gott wird dann in der Wüste mit Israel einen neuen Bund schließen. Und das lesen wir nun in Jeremia 30. Jeremia 30, Vers 1 bis 3 und Vers 7. Zu jener Zeit, immer ist es jene Zeit, in jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Sippen Israels sein und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr, das Volk derer, die dem Schwert entronnen sind, hat Gnade gefunden. Wo? In der Wüste. Also dann werden sie dem Schwert entrinnen, ja? Der Überrest Israels. Ja? Als Israel wanderte, um zu seiner Ruhe zu kommen, der Herr ist ihm von fern erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich, meine Güte, bewahrt. Also darum hat er sie nicht umgebracht. Er liebt Israel mit ewiger Liebe, weil er sie ihnen erklärt hat, geschworen. Gott bricht seine Verheißungen nicht, er hält sie. Und Vers 7, denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt der Nationen. Israel war bestimmt, das Haupt der Nationen zu sein. Was ist es geworden? Zum Schwanz. Wegen dem Ungehorsam. Jauchzt über das Haupt der Nationen, verkündet, Lob singt und sprecht, gerettet hat der Herr sein Volk, den Überrest Israels. Ja? Paulus sagt, wenn der Same des Volkes Israel würde sein wie der Sand am Ufer des Meeres. Und da zitiert er auch Jesaja, nur sein Überrest wird errettet werden. Hier haben wir wieder den Überrest. Der Überrest Israels wird errettet werden. Und Kapitel 31, Vers 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seiner Brüder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich kennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Ja? Also das steht noch aus. Israel klagt über Israel. Wer ist so blind wie mein Knecht? Sie sind alle blinde. Für die Wahrheit. Aber einmal wird die Blindheit weggenommen. Wenn Gott sich in wunderbarer Weise in der Wüste den Überrest Israels offenbaren wird. Wir haben noch etwas Zeit. Hosea wollen wir noch lesen. Hosea 2, Vers 16 bis 25. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Schaut mal, wie innig Gott zu seinem Volk spricht. Dann werde ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tor der Hoffnung geben. Und dort wird sie willig sein, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzogen. Dann werden sie willig sein, williglich Gott gehorsam. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da rufst du mein Mann und du wirst mich nicht mehr mein Baal nennen. Und ich entferne die Namen der Baalim aus ihrem Mund und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt werden. Und ich schließe für sie an jenem Tag, also das ist ein kommender Bund, und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren der Erdbodens und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich. Und entferne sie aus dem Land und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Ja, das klingt bekannt. Die Vision von Jesaja. Da wird Wolf und Schaf und Löwe und ein Knabe und die Otter zusammen wohnen und es wird kein Schaden mehr sein. Also die Tierwelt wird mit in diesen Bund hineingezogen werden, eingeschlossen sein. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit. Und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich erhöre den Himmel und erhöre die Erde. Und die Erde erhört das Korn und den Most und das Öl und diese erhören Israel. Und ich will sie mir sehen im Land und will mich über die Ruchama erbarmen. Und ich will zu Lo-Ami, Lo-Ruchama erbarmen und will zu Lo-Ami sagen, du bist mein Volk. Und er wird sagen, mein Gott. Das ist Zukunft. Das steht bevor. Noch Hesekiel, noch ein paar Minuten. Offenbarung 12. Es gibt ein Prinzip. Alles, was im Alten Testament prophetisch gesagt wird auf die Endzeit, müssen wir in der Offenbarung finden. Die Offenbarung ist das genaue Programm der Endzeit, ja, die Gott uns gegeben hat. Punkt für Punkt, Schritt für Schritt. Und wo haben wir, dass Israel in die Wüste geführt wird? Offenbarung 12. Und als der 12, Vers 13 bis 16. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege an ihre Städte. Flügel des großen Adlers? Das klingt bekannt. Gott hat, es steht geschrieben, ich habe sie mit Adlersflügeln aus Ägypten geführt. Hat er sie auf Adlersflügel getragen? Das ist bildhaft zu verstehen, ne? So wird es wieder sein. Auf wunderbarste Weise wird er sie aus Ägypten herausführen. Er wird sie nicht aus Ägypten, aus der Feindeshand herausführen, in die Wüste, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Also das wird alles übernatürlich sein. Dann wird Israel erkennen, das, was im Alten Testament steht, ja, das Manna und die Wunder in Ägypten, der Durchzug durchs Rote Meer, das sind keine Ammenmärchen, wie uns da die Zweifler glaubwürdig machen wollen. Gott hat seine unglaubliche Macht auf wunderbare Weise offenbart. Und dann wird der Satan versuchen. Dann, wenn diese Dinge kommen, wird eine Situation eintreffen, die nie gewesen ist. Satan selbst und seine Engel werden auf die Erde geworfen. Zur Zeit von Hitler war, der Nazizeit war das nicht so. Da steht das nicht in der Bibel. Das wird so unerhört sein. Die ganze Dämonenwelt wird losgelassen werden, ja? Und dann wird Gott sein Volk erretten. Aus der Hand Satans, aus der Hand der Feinde und so weiter. Es sind unglaubliche Dinge. Das Buch Hesekiel war von den Juden für lange Zeit nicht akzeptiert worden als ein kanonisches Buch. Das heißt, als ein Buch, das von Gott inspiriert ist. Weil das Buch Hesekiel berichtet Dinge, sind einfach unglaublich. Aber später hat man gemerkt, Hesekiel sagt Dinge, die sind, so ist es, sie haben später erkannt, so wird es sein. Und sie haben das Buch angenommen als ein von Gott inspiriertes Buch. Hesekiel redet von Dingen, die kommen werden in der Endzeit, die werden unglaublich sein. Und Gott redet ja hier in Hesekiel in der Ich-Form, ja? Was seid ihr gekommen, mich zu fragen? Ja? Und so ist dieses Kapitel, Hesekiel 20, eigentlich die ganze Geschichte Israels. Vom Ursprung bis in die Gegenwart und bis in die Zukunft, wenn er wiederkommen wird. Und das Ende wird Herrlichkeit sein. Gott will sich als der Mächtige, der Gewaltige und der Große offenbaren vor allen Völkern, dass ihm allein die Ehre gegeben wird. Wollen wir noch danken dem Herrn? Lass uns aufstehen dazu. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir in Jesu Namen für dein wunderbares Wort, das du gegeben hast durch deine Propheten, die du in Treue zu deinem Volk gesandt hast, die du aber auch in Treue zu uns gesandt hast, um zu uns zu reden, zu unseren Herzen zu reden, damit wir dich lieb haben über alles, dir gehorsam sind und so Erben deines Segens sein dürfen. Wir bitten für dein Volk Israel, dass sie doch forschen in deinem Wort. Du hast ihnen alles gesagt, es steht alles geschrieben, dass sie es annehmen als göttliche Wahrheit und erkennen, das ist, was über uns kommen wird, und sich aufmachen, um ihrem Gott zu begegnen. Danken dir, dass wir so hineinblicken durften in die Geheimnisse deines Willens, deiner Größe und deiner Herrlichkeit, und dass wir dich kennen dürfen, dich lieben dürfen, und hilf uns immer wieder, dir gehorsam zu sein über alles, ein Licht und ein Salz zu sein in dieser Welt, zu dem du uns berufen hast. Amen.